Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche. Und so langsam aber sicher nimmt die Saison richtig Fahrt auf. Borussia Dortmund hat bereits am Freitag spielen müssen. Und Freitagsspiele, die sind immer was ganz Besonderes. Besonders dann, wenn man sie erfolgreich bestreiten kann. Michael Zorc hat mir mal gesagt, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn man am Freitagabend den Spieltag beginnt. Und man gewinnt, weil dann kann man sehr schön am Samstag und vielleicht auch noch am Sonntag dann andere Spiele besuchen. Man kann sich die Konkurrenz anschauen und man sieht dann die Kollegen, wie sie nervös an ihren Nägeln kauen vor Anpfiff des jeweiligen Spiels. Und man kann sich selber so ein bisschen gönnerhaft zurücklegen und sagen, ach ja, ihr werdet das schon irgendwie packen. Aber im Grunde genommen ist es einem fast egal, ob sie es packen. Borussia Dortmund hat's gepackt und darüber wollen wir reden. Wir, das sind natürlich in erster Linie Patrick Berger. Guten Morgen, Patrick.
Hallihallo.
Diesmal sage ich guten Morgen, denn wir zeichnen am Sonntag früher Mittag, kann man mittlerweile sagen. Der Doppelpass läuft parallel dazu, aber wir sprechen heute schon über den BVB. Das hängt nämlich damit zusammen, dass, wie gesagt, der BVB schon am Freitagabend in Freiburg gespielt hatte. Es war ein intensives Spiel und es hat ein spätes Happy End für Schwarz und Gelb bereitgehalten. Ist ein interessantes Spiel gewesen und es ist ein Spiel gewesen, was so ein paar Parallelen auch aufgezeigt hat zum Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen. Denn Patrick, ich will da jetzt nicht vorweggreifen und ich will da jetzt auch nicht unterjubeln, was ursprünglich meine Meinung ist. Es waren jetzt zwei Spiele hintereinander in der Fußball-Bundesliga, wo man nicht unbedingt sagen kann, dass Borussia Dortmund eindeutig die bessere Mannschaft gewesen ist. Oder wie siehst du das?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber am Ende haben sie das Spiel gewonnen und das zählt natürlich unter dem Strich. Man muss schon sagen, in Freiburg, ich war selbst da auch bei dem Spiel, neuer Ground auch für mich, neues Stadion. Ich muss sagen, das alte hat mir wesentlich besser gefallen.
Mir auch.
Ein bisschen fehlt mir da der Charakter in dem Stadion. Das ist so ein bisschen, ja, so wie die anderen Stadien, diese neuen Stadien auch. Nichtsdestotrotz, großartige Stimmung da unten im Breisgau, Freitagabend. Das war schon eines Topspiels am Freitagabend wirklich würdig. Und es war ein Spiel für den BVB, das schon enorm schwer war. Hab hinterher auch mit dem einen oder anderen Spieler dann auf dem Weg in die Kabine gesprochen. Die haben zu mir gesagt, also was gegen die Freiburger, das ist unglaublich, was Standards angeht. Da sind die richtig eklig, haben die gemeint. Also das stimmt auch. Sobald der Griff oder am Ball ist, wird es bei ruhenden Bällen eben richtig gefährlich. Überhaupt auch so Spieler wie ein Christian Günther, wenn die Dampflok da mal losgeht. Ja. Also da wird sich schon der ein oder andere Verein wirklich sehr, sehr schwer tun gegen die Freiburger. Die für mich lange Zeit die bessere Mannschaft waren, das muss man ganz klar so sagen. Und dann kommt dieser völlig verrückte Schuss von Jamie Bynoe-Gittens, ein Ball, den natürlich Marc Flecken eigentlich mit verbundenen Augen hält, der dann zum Leidtragenden wurde. Und das Ganze hat diese Partie eben komplett auf den Kopf gestellt. Und dann kann man aber auch sagen, nach so einem Treffer, das hat nochmal eine gewisse Wirkung erzielt in der Mannschaft, dann ging so ein richtiger Ruck auch durch die Truppe. Und das Positive, und da sind wir, glaube ich, schon bei unserem ersten Punkt, Olli, dass die Joker getroffen haben. Also die Spieler, die mit Wut im Bauch sozusagen kommen, wie das Sebastian Kehl ganz treffend formuliert hat, die dann eben auch gezeigt haben, wir sind hier, wir sind da und wir können auch wichtig sein und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor und das siehst du, glaube ich, auch so, ne?
Ja, definitiv. Also der Sieg wurde diesmal eingewechselt, da sind die drei Joker gewesen, die dann auch getroffen haben und es war ja dann im Prinzip noch ein weiterer Einwechselspieler, der auch zumindest einen Teil dazu beigetragen hat mit Julian Brandt, kommen wir nachher auch nochmal drauf, bei dem Treffer von Moukoko mit einer tollen Vorarbeit. Wenn man das Spiel sieht, so wie es gelaufen ist, so wie es schlecht gelaufen ist aus Dortmunder Sicht, dann muss man sagen, es war wie so häufig der BVB in den vergangenen Jahren in Freiburg aufgetreten ist. Relativ statisch von der Spielanlage her. Man hat versucht, vorne seinen Zielspieler, diesmal Anthony Modest, sein Debüt, auch darüber reden wir nachher noch, in Szene zu setzen. Das hat so gut wie gar nicht geklappt und der SC Freiburg wirkte sehr gut vorbereitet auf diese Herangehensweise von Borussia Dortmund. Dann hat der BVB einiges geändert. Dann, wie gesagt, kamen natürlich auch frische Kräfte, die dann den Unterschied ausgemacht haben. Das ist das eine. Aber gleichzeitig gibt es auch einen anderen Unterschied zu vielen Auftritten von Borussia Dortmund, ja fast schon in den letzten Jahren, die ähnlich schlecht begonnen haben, auswärts gegen unangenehme Mannschaften, gegen physisch robuste Mannschaften, wie beispielsweise den SC Freiburg, aber auch den FC Augsburg. Auch da fallen mir ein paar Negativbeispiele ein, wo man das Gefühl hatte, Borussia Dortmund hat es überhaupt nicht mehr geschafft, den Hebel umzulegen. Borussia Dortmund fehlte auch so ein bisschen die Gedanken, Frische und Flexibilität, um taktisch was zu ändern. Und es fehlte vor allen Dingen auch manchmal, und das ist ja natürlich etwas, was besonders bitter aufgestoßen ist bei vielen Fans, es fehlte manchmal auch vielleicht die Mentalität, die absolute Bereitschaft, sich in ein Spiel nochmal richtig neu reinzuknien. Und das war diesmal total anders, das muss man sagen. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir reden über alles, was da vorgefallen ist in Freiburg, und wir reden ausführlich auch über die Joker, die dann zur Wende beigetragen haben, aber wir reden in allererster Linie mal darüber, weil das ist, glaube ich, das, was am längsten haften bleiben wird, über diesen Effekt, der offenbar, und ich glaube, Patrick, da stimmst du mir zu, etwas mit dem Trainerwechsel zu tun hatte. Borussia Dortmund unter Ezin Terzic geht anders mit schwierigen Situationen um. Das ist meine Meinung. Besser mit schwierigen Situationen um.
Ja, das ist total richtig. Also man kann vom Edin-Effekt sprechen. Also ich finde das schon sehr, sehr treffend. Also die Mannschaft steht wirklich total hinter diesem Trainer. Der Wechsel, muss man sagen, der trägt jetzt aktuell Früchte. Also Ezin Terzic hat da schon gewisse Ideen, die Mannschaft schon sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut eben ummünzt. Man muss sagen, dass er der heimliche Matchwinner ist des Spiels in Freiburg, weil er hat nun mal diese Transfers getätigt, diese Einwechslungen getätigt. Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Marius Wolf, die allesamt dann eben zu diesem Erfolg beigetragen haben. Und was bei ihm wichtig ist, jeder Spieler ist gleich wichtig. Jeder Spieler wird gleich behandelt. Ja. Es ist so, dass er mit jedem Spieler, also er ist, und das hört man auch von vielen Seiten, ein sehr, sehr großer Kommunikator, auch innerhalb der Mannschaft, spricht viel mit den Spielern, spricht viel auch mit Youssoufa Moukoko, spricht viel mit Jamie Bynoe-Gittens, viel auch mit den jungen Spielern. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach, total gut ankommt eben beim BVB. Und es sind auch eben diese taktischen Kniffe, diese Einwechslung auch im Spiel dann selbst, in diesem In-Coaching dann etwas zu tun mit seinem Trainerteam, mit Sebastian Gebhardt, mit Peter Hermann, da dann eben auf gewisse Situationen zu reagieren, das Spielsystem mal umzustellen von einem 4-2-2-2 auf ein 4-3-2-1, dann wieder umgestellt auf ein 4-2-2-2. Also das sind schon gewisse Ideen, die er hat und die zurzeit absolut richtig und wichtig sind. Und das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Es ist ja überhaupt sehr interessant, auch die Vita von ihm. Er ist der Trainer, der, es hat ewig lange gedauert, bis er endlich mal sein erstes Heimspiel dann vor voller Kulisse hatte. Das war dann letzte Woche eben der Fall. Ezin ist ein sehr, sehr unerfahrener Trainer auf der Position des Cheftrainerposten, das ist natürlich ganz klar, aber er ist jemand, der von ganz, ganz vielen erfahrenen Leuten gelernt hat. Er war ja lange Co-Trainer unter Slaven Bilic auch in der Premier League und das hat er selbst mal erzählt, also für ihn war es total interessant und total wichtig. Nach diesen Spielen in der Premier League ist es ja dann so, dass es das gewisse After-Meeting, mal ein Rotweinchen auch mit Pep Guardiola gibt, bestimmten Trainern dann auch in der Premier League, und er hat sich da von jedem Trainer, ob das dann auch ein Diego Simeone später in irgendwelchen Eurospielen dann war, er hat sich gewisse Zitate, gewisse Sätze dann von diesen Trainern wirklich in seinen Notizblock aufgenommen, aufgeschrieben. Das heißt, wenn man ihn fragt, wo vielleicht sein eigener Stempel, sein eigener Stil ist, ja, natürlich hat er den, aber das, was was er jetzt gerade ist, ist er auch dadurch, dass er sich eben von ganz, ganz vielen Trainern etwas abgeguckt hat und dann das eben versucht, noch besser zu machen oder auch in seinen Spielern eben zu implementieren. Und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr spannend. Und bisher, Olli, funktioniert es ganz gut, ne?
Ja, und ich glaube, er ist auch jemand, der jetzt, wo er Cheftrainer ist, er ist es ja, ich weiß nicht, soll man sagen, zum zweiten Mal. Das erste Mal war er ja, das war ja klar umrissen, Interimscoach, als er die Mannschaft damals von Lucien Favre übernommen hat. Aber jetzt, auch wo er ganz offiziell Cheftrainer ist, ist er jemand, der nicht aufhört zu lernen. Das heißt beispielsweise, wenn man mit ihm beispielsweise über die Rolle von Peter Hermann spricht, dann bekommt man einen Eindruck davon, dass es für ihn, für Edin Terzic ganz, ganz wichtig ist, dass da ein erfahrener Mann sitzt, der taktisch mit allen Wassern gewaschen ist, der unglaublich das Einfühlungsvermögen auch hat für so Dinge wie Hierarchien, Autorität. Und es gab zwei sehr interessante Bilder während dieses Freiburg-Spiels, nämlich schon in der ersten Halbzeit, als absehbar war, es läuft nicht so richtig, der BVB wird immer statischer, eine Spielanlage kommt vorne nicht richtig durch, kann Modest nicht richtig ins Spiel bringen, was wollen wir machen, wie die beiden dann die Köpfe zusammengesteckt haben und wie sie dann so mit so Stecktafeln operierend auf der Bank gesessen haben, das gleiche dann nochmal in der zweiten Halbzeit, als ich auch zu Beginn nicht unbedingt Besserungen eingestellt hat, das war dann ja auch erst ein Prozess, bis man zurückgefunden hat. Das ist das eine, das Fachliche. Das andere ist, jeder Trainer hat eine bestimmte Wirkung auf seine Spieler. Und jeder Trainer strahlt irgendetwas aus von der Persönlichkeit her. Manche vermitteln dir irgendwie Ruhe, geben dir Gelassenheit in Drucksituationen. Ich habe viele erfahrene Trainer erlebt, die so eine Wirkung hatten. Ottmar Hitzfeld beispielsweise war ein Paradebeispiel dafür. Aber es gibt dann auch andere Trainer oder Carlo Ancelotti. Also der Typ ist die Gelassenheit in Person. Wenn man den vor sich sieht, dann denkt man irgendwie, ja gut, der sitzt jetzt ungefähr mit dem gleich niedrigen Puls da, wie er in seinem Lieblingsrestaurant vor der dritten Portion Minestrone sitzen würde. Also ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber Edin Terzic ist so, diese Dynamik, dieser Aufbruch, den nimmt man ihm ab, dass er das erzeugen will. In der ersten Zeit ist es so gewesen, dass man natürlich auch die Führungsspieler wie Hummels, wie Reus mit in die Pflicht genommen hat, so nach dem Motto, pass auf, ihr kriegt jetzt einen unerfahrenen Trainer an die Seitenlinie gestellt, bitte seid euch der Verantwortung bewusst, ihr müsst die Mannschaft auch mitziehen. Auf diesen Effekt setzt man natürlich auch diesmal, aber was noch hinzukommt und was viel, viel wichtiger ist, gerade auch für die Zukunft, dass das auch langfristig aufgehen kann, dass dieser Terzic-Effekt halt nicht so schnell verpufft, ist die Tatsache, dass natürlich Zug um Zug sowas wie eine neue Hierarchie in der Mannschaft entsteht. Das hat was mit den Neuverpflichtungen zu tun, die gekommen sind. Und deshalb kommen wir mal auf einen, der, sagen wir mal, für neues Leben in der Mannschaft sorgt, in den Abläufen wahrscheinlich auch für ja neue Reizpunkte sorgt. Und der gleichzeitig aber auch in der Lage ist, auf und am Rande des Platzes Reizpunkte zu setzen. Selbst wenn es an seine alte Wirkungsstätte zum SC Freiburg geht und er sich da nicht unbedingt so benommen hat, wie sich ein guter Gast benimmt, sagen zumindest die Freiburger, ne?
Ja, das ist total richtig. Also das ist schon jemand, der ja polarisiert auf der einen und auf der anderen Seite und die Rede ist natürlich von Nico Schlotterbeck und ja, der Szene, die wir zu dieser Rubrik gemacht haben und zwar zur
Aufreger der Woche.
Ja, die Szene Aufreger der Woche, die ist bei uns diesmal ganz, ganz eng verknüpft mit einer Situation. Nico Schlotterbeck ist dann ein bisschen rüde in den Zweikampf gegangen mit Litzdoan, Achtung, Litzdoan, der wird zwar Ritzu geschrieben, aber ich habe mir dann von den Freiburgern sagen lassen, der heißt Litz, warum auch immer, war mir bis dahin auch noch nicht neu, also schon.
Das ist ein neuer Fall Grafitsch, ne?
Stimmt, neuer Fall Grafitsch, ja, genau. oder Dange, also Dante,
ne? Ja, der, genau.
Wurde eigentlich auch Dange genannt, also sind auch so gewisse Dinge, die versteht man dann wahrscheinlich einfach nicht. Aber ja, genau, also da gab es einen Zweikampf an der Seitenlinie. der schon vom Einsteigen her, wo der ein oder andere auch mal zusammengezuckt ist, er hat dann zum Glück zurückgezogen, der Nico Schlotterbeck, weswegen auch die gelbe Karte dann absolut richtig ist, aber wie von der Tarantel gestochen ist da Christian Streich auf ihn zugerannt, die haben sich angebrüllt, die beiden, als wären sie die größten Feinde auf dem Platz, dabei haben sie ja eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Nico Schlotterbeck hat dann auch etwas in die Richtung von Christian Streich gerufen und zwar ganz klar, Mann ey, setz dich wieder hin, also da wurden schon Giftpfeile hin und her geschossen. Wir können doch am besten mal reinhören, was Christian Streich auf der Pressekonferenz zu diesem, ja, zu dieser Aufregerszene gesagt hat.
Oh ja, darauf bin ich gespannt.
Ja, der Nico hatte Litz Doğan auf dem Platz begrüßt und dann habe ich ihn begrüßt, weil ich ihn vorher noch nicht gesehen hatte.
Ja, eine Begrüßung war es in jedem Fall. Da hat er recht, der Christian Streich. Ich finde das immer ja fast schon witzig, wie Christian Streich ein paar Minuten nach Schlusspfiff, nachdem er während des Spiels richtig hochgedreht, wenn nicht überdreht hat, dann ja nach außen hin zumindest den Eindruck ermittelt, er sei schon wieder völlig cool, völlig gelassen runtergekommen und so nach dem Motto, wieso, was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Das beherrscht er ganz gut. Zu Christian Streich muss man noch mal Folgendes sagen. Also, ich kürze jetzt mal die Lobeshymne, die ich jetzt auf ihn singe, die ich aus Überzeugung auf ihn singe, ein klein bisschen ab, weil sie schon von vielen, vielen Kollegen berechtigterweise sehr oft gesungen worden ist. Christian Streich ist ein außergewöhnlicher Trainer. Christian Streich hat den SC Freiburg nicht nur in der Bundesliga stabilisiert, sondern er hat regelrecht, zumindest in Bezug auf nationale Verhältnisse, eine Spitzenmannschaft aus diesem Club gemacht. Und er hat das getan mit ganz, ganz viel Arbeit, eingebettet in einen tollen Trainerstab, auch ausgestattet mit einem übrigens sehr, sehr guten Sportdirektor in Freiburg, Jochen Seier, dessen Input zu diesem Freiburger Erfolg mir oftmals ein bisschen zu kurz kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Christian Streich ist so, wie er ist und dafür mögen ihn viele und ich schließe mich da durchaus ein. Ich mag auch seine Pressekonferenzen, wenn er sich zu ja durchaus relevanten gesellschaftlichen Fragen äußert. Ich bin sehr oft seiner Meinung und ich finde, es ist jemand, dem kann man sehr, sehr gut zuhören. Aber Christian Streich ist während der Spiele, und das gilt speziell für die Heimspiele des Sportclub Freiburg, ist während der Spiele ein Provokateur an der Seitenauslinie. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Er ist jemand, der seine Emotionen nur sehr schlecht in den Griff kriegt. Und er ist jemand, der, glaube ich, auch bewusst manchmal mit diesen Emotionen spielt, indem er Druck ausübt. Logischerweise das Publikum damit reinholt, das Publikum damit auch ein bisschen hochrottet und gleichzeitig es, auch das muss man sagen, dem Schiedsrichter nicht immer leicht macht. Und es ist schlicht und ergreifend eine Unsitte, dieses Einfordern von Karten und Verwarnungen. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz im Profifußball, dass man sagt, sowas macht man nicht in Bezug auf den Gegner. Es kommt häufiger vor, es wird nicht nur von Christian Streich gemacht, aber von Christian Streich schon wirklich sehr, sehr häufig und deshalb muss ich sagen, kann ich Nico Schlotterbeck da durchaus verstehen, dass er da einfach mal auch verbalen Kontrapunkt gegen seinen ehemaligen Trainer und Mentor gesetzt hatte. Patrick, was hat Nico Schlotterbeck eigentlich selbst zu der Szene gesagt?
Ja, erstmal schöne Grüße auch von David Abraham. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene noch erinnerst, wo die Eintracht gegen Freiburg gespielt hat und Christian Streich sich einfach in den Weg gestellt hat und sich dann fallen hat lassen. Also was du gesagt hast, da ist schon vieles richtig dran. Für uns als Interviewpartner auch immer eine Herausforderung, weil man nie so richtig weiß, wie gerade seine Gefühlslage ist. Also da ist schon vieles richtig, was du gerade eben gesagt hast. Aber es ist jetzt sehr interessant, auch mal reinzuhören, was Nico Schlotterbeck gesagt hat. Denn du hast ja so ein bisschen schon vorweggenommen, der Christian Streich, der wollte eine Karte sehen und hat die gefordert und ganz interessant, was Nico Schlotterbeck bei uns am Mikrofon gesagt hat.
Ja, er hat gefordert, ich mag das nicht, aber wir verstehen uns gut, ich glaube, ich habe ihm viel zu verdanken. Ja, und wir waren zusammen sehr erfolgreich und er ist abgehakt und ich glaube, wir verstehen uns nach dem Spiel auch wieder gut.
Ja, also wie gesagt, der Schlotterbeck, der traut sich schon etwas zu sagen. Also da gab es auch schon andere Interviews. Er hat ziemlich deutlich gesagt, er hat gefordert. Und das finde ich schon sehr interessant. Er hat gesagt, er hat gefordert und ich mag das nicht. Also das finde ich schon cool, dass ein Junge in dem Alter solche Aussagen dann auch so offen und ehrlich trifft überhaupt auch das Interview oder die Interviews nach den Spielen, die er gibt, auch jetzt nach dem Spiel in Freiburg, hat er klipp und klar gesagt, dass die Leistung auf Dauer nicht reicht, dass da eine Steigerung geben muss, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Also er hat dieses 3-1 jetzt nicht absolut schön geredet. Und genau das ist es, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, wenn einer mit Leistung vorangeht, aber dann auch in den Interviews immer mal wieder das unterfüttert, was eben auch wir sehen, was die Fans sehen, was die Spieler vielleicht selbst sehen, und ja, nicht da irgendwie ein Quatsch erzählt, nur damit, ja, diese typischen Floskeln. Und deswegen, ganz klar, Olli, meiner Ansicht nach ist das ein absoluter Gewinn jetzt schon, Nico Schlotterbeck, für den BVB, und das war ein Transfer, der sich wahrscheinlich jetzt schon bezahlt gemacht hat, oder?
Definitiv. Also wenn man überlegt, der ist im Prinzip ja kaum in Dortmund, und er ist schon jemand, der, und das dokumentiert natürlich auch diese Auseinandersetzung mit Christian Streich, er ist schon jemand, der vorangehen will, das sagt er ja auch selbst, und er ist auch jemand, der das logischerweise auch mit Leistung untermauert. Also ich denke, dass das ein sehr, sehr wichtiger Transfer war. Nicht umsonst hat Sebastian Kehl wirklich auch hart um Nico Schlotterbeck gekämpft. Er war ja da durchaus auch einer gewissen Konkurrenz, zahlungskräftigen Konkurrenz ausgesetzt. Schöne Grüße an dieser Stelle an den FC Bayern. Also Nico Schlotterbeck ist jemand, der sicherlich dafür sorgen wird, dass ja, frischer Wind auch in der Kabine von Borussia Dortmund herrschen wird. Denn er ist ein extrovertierter Typ, und er ist gleichzeitig jemand, der was kann, ist ein noch sehr junger, entwicklungsfähiger deutscher Nationalspieler. Also das scheint alles sehr gut zu funktionieren bislang, und ich bin sehr, sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Also Hut ab an die Adresse von Sebastian Kehl, wirklich, dass es gelungen ist, diesen Transfer zu realisieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
Absolut. Übrigens, er ist nach dem Spiel im Breisgau geblieben, also zu Hause, wo er noch viele Freunde hat. Das konnte man nämlich auch auf Instagram sehen, hat dann noch mit einem Kumpel eine Runde Badminton gespielt am Tag danach, am Samstag. Und zwar im roten Freiburg-Trikot mit der Nummer 4 mit Schlotterbeck drauf. Also da auch die Versöhnung wieder an die Fans, dass alles gut ist und dass er dem Verein immer noch, ja, in gewissen Momenten die Treue hält. Also ein ganz lustiger Nebeneffekt. Ja, auf jeden Fall ein Spieler, Olli, der eine tadellose Leistung gezeigt hat, so wie der ein oder andere auch. Und wir haben ja immer unsere Rubrik, den Spieler der Woche. Und wir haben so ein bisschen überlegt, Olli, wer das diesmal sein kann, weil doch ein paar in Frage kommen können.
Ja, im Prinzip kamen alle von in Frage, die von der Bank gekommen sind.
Ne? Alle, die von der Bank gekommen sind, genau. Das ist total richtig. Wir haben uns dann aber die Frage gestellt, wer ist es denn jetzt bei uns am Ende? Ist es der Jamie Bino Gittens oder ist es der Youssoufa Moukoko? Und Olli, du hast eine Antwort.
Spieler der Woche.
Ja, und ich denke, es verwundert keinen so richtig. Wir haben uns entschieden für einen 18 Jahre jungen Mann namens Jamie Bino Gittens. Und zwar aus folgendem Grund. Einen nachhaltigen Effekt auf das Spiel in Freiburg, einen nachhaltigen Effekt, dass es dann doch noch zu diesem Sieg für den BVB gekommen ist, zu dem zweiten Saisonsieg, hatten wir mehrfach erwähnt, alle Einwechselspieler. Aber mit Jamie Bino Gittens kam jemand rein, den vielleicht der eine oder andere BVB-Fan, der jetzt nicht ganz so dicht dran ist, noch nicht so richtig auf der Rechnung hat, wo er sagt, okay, von dem wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr. Das ist natürlich der eine Grund für unsere Auswahl. Und das andere ist, Jamie Bino Gittens zeichnet etwas aus, was ich persönlich sehr, sehr liebe, nämlich dieses Element der Unberechenbarkeit. Wenn ein Spiel irgendwie fast schon erstarrt ist, wenn es statisch ist, wie das Spiel des BVB über weite Strecken in Freiburg, dann braucht es halt mal jemanden, der unkonventionelle Dinge macht, der Lücken reißen kann, der sich was zutraut, der ins Dribbling geht, der versucht, Doppelpässe zu spielen, der diese Räume, wie Edin Terzic es gesagt hat, zwischen den Ketten dann auch richtig besetzt. Und dann hatte man jemanden, Gott sei Dank, mit Jamie Bino Gittens, wie gesagt, 18 Jahre jung. Und nicht nur aufgrund der Jugend und aufgrund der Spielweise, es drängen sich so ein paar Parallelen zu Jadon Sancho auch. Das hängt natürlich auch ein bisschen was mit seiner Vita zusammen. Er ist logischerweise auch groß geworden in England, hat bei Manchester City die Jugendakademie besucht. Jadon Sancho, der ja damals auch in Watford ausgebildet worden ist, bevor er dann weitergezogen hat zu größeren Vereinen. Und das sind Jungs, echte Straßenfußballer, die alles dafür tun, um den Durchbruch im Profibereich zu schaffen. Das ist Jamie Bynoe-Gittens. Und Edin Terzic hat auch Patrick sehr klar gesagt, dass es so ziemlich genau diese Unberechenbarkeit, diese unbekümmert war, die er von ihm erwartet hatte, nachdem er ihn dann reingebracht hat in Freiburg.
Ja, der Edin Terzic hat es ganz richtig gesagt. Jamie Bynoe-Gittens ist ein Game Changer und das erhofft man sich natürlich auch vom BVB. Man ist absolut davon überzeugt, dass er in dieser Saison schon den Durchbruch schaffen kann. Letzte Saison hat er ja schon mal hier und da ein bisschen reingeschnuppert. Ich glaube, 3 Bundesliga-Einsätze waren es. Hat die U19 mit auch zur deutschen Meisterschaft in der A-Jugend geführt. Also ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und ja, es gibt ja immer mal wieder die Gerüchte, die wir auch im Podcast besprochen haben. Callum Hudson-Odoi, ist das jemand, der vielleicht noch kommt auf den Flügeln? Aber beim BVB weiß man schon ganz genau, warum man auf der Position nicht Vollgas geben will und sich nochmal verstärken will, weil man eben auch diese Entwicklung von Bynoe-Gittens nicht bremsen möchte. Also man ist davon überzeugt, das ist der neue Jadon Sancho ist. Die beiden kennen sich auch sehr, sehr gut, werden von der gleichen Berateragentur vertreten, ist so ein Stück weit auch das Vorbild von ihm, von Jamie Bynoe-Gittens. Ist ja ganz interessant, der hat in der Jugend oder in ganz jungen Jahren wie sein Papa Cricket gespielt und ist dann erst auf Fußball umgeswitcht, also auch eine ganz witzige Geschichte, aber er ist einfach jemand, hast du Cricket mal gespielt, Olli, oder zumindest mal geguckt?
Nein,
ich war mal
nein.
Bei einem Cricket-Spiel in Südafrika und es war so ziemlich das langweiligste. Wir haben eigentlich nur Popcorn gegessen, Bratwurst gegessen und so ein bisschen mit Picknickdecke da gesessen. Und
aber isst man dazu nicht immer, kurzer Einschub, isst man dazu nicht immer, wenn man es wirklich sehr traditionell aufzieht? Also erstmal, man trägt weiße Klamotten und
richtig,
dann sitzt
ja.
Man am Rand und isst so, was essen die Engländer so gerne? So Gurkensandwiches und solche Sachen.
Ne?
Das weiß und ich trinken nicht. Tee dazu. Ja.
Wie gesagt, das war in Südafrika, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein interessanter Sport, aber ich glaube, mehr Action ist dann doch ein bisschen im Fußball da, ne? Aber ist auf jeden Fall jemand, mutige Dribblings, der für überraschende Momente sorgen kann. Ja, es stimmt, in Freiburg hat da auch nicht alles geklappt, also hat sich schon auch hier und da mal verrannt und verzettelt, aber das ist, glaube ich, auch die Aufregung, aber er ist jemand, an dem wird der BVB richtig Spaß haben und der ein oder andere im Verein geht auch davon aus, dass das der nächste Mann ist, der 100 Millionen wert ist und unter denen es dann bald auch Transfergerüchte gibt. Aber jetzt ist er ja noch beim BVB und er wird dem BVB, glaube ich, richtig Spaß machen. Wir können doch mal eben reinhören, weil wir es eben kurz anmoderiert haben, was Edin Terzic, sein Trainer, auf der Pressekonferenz zu ihm gesagt hat.
Ja, ich habe Jamie an ein paar Dinge erinnert, die wir schon in der Vergangenheit häufig besprochen haben. Wichtig war, dass Jamie heute, wenn er reinkommt, nicht einfach mitspielt, sondern versucht, den Unterschied zu machen. Jamie hat einfach unglaubliche Fähigkeiten, das Spiel zu beschleunigen, enge Situationen aufzulösen. Und das war heute nötig, um das Spiel nochmal zu drehen. Daran haben wir ihn erinnert. Und er hat es sehr gut gemacht, hat sich dann auch noch mit dem Tor belohnt, hatte vorher auch ein paar gute Aktionen. Und wenn das so weitergeht, dann hat er eine große Zukunft vor sich.
Ja, der Gamechanger, in der Tat. Diese Qualitäten hat er, die hat er unter Beweis gestellt, wenn auch, wie gesagt, natürlich mit ein bisschen Glück und tatkräftiger Mithilfe von Marc Flecken bei seinem Tor, aber auch das, was er danach gezeigt hat, das macht so richtig Lust auf mehr. Jamie Bynoe-Gittens, ich glaube, und ich glaube nicht, dass dieses Gefühl mich trügen wird. Das ist jemand, über den wir im Laufe dieser Saison in hoffentlich noch vielen, vielen weiteren Folgen der Dortmund-Woche noch öfter reden werden. Und das Gleiche hoffen wir natürlich auch in Bezug auf Youssoufa Moukoko. Youssoufa Moukoko der andere Joker, der da gestochen hatte in Freiburg. Und ich glaube, jeder, der den Weg von Moukoko verfolgt hat, seitdem er dann dauerhaft zu den Profis hochbefördert worden ist und der dann auch gesehen hat, welche Probleme er hatte mit diesem doch etwas großen Sprung aus der Jugend heraus, wo er sozusagen es gewohnt war, in jedem Jahrgang der Überflieger zu sein, in den in Anführungsstrichen erwachsenen Fußball, der wird sich mit ihm gefreut haben und er selbst hat sich richtig gefreut. Das war ein total emotionaler Jubellauf nach dem Treffer, der ihm da gelungen hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm sehr, sehr gut tun wird. Nach gerade dem schwierigen letzten Jahr, Patrick.
Das glaube ich auch, also total. Das tut ihm richtig, richtig gut. Ich bin trotzdem der Meinung, so schlecht, wie das vielleicht an mancher Stelle gemacht wurde, ist das bei ihm gar nicht, was auch die Statistiken angeht. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind 5 Tore und 6 Assists oder sowas in bald jetzt 40 Bundesligaspielen. Also das ist durchaus in Ordnung, ne? Und ich glaube, so ein bisschen hat sich Youssoufa Moukoko auch selbst Druck gemacht. Ja. Diese frühen Einsätze auch schon, Champions League, Bundesliga, die guten Debüts, die er hatte, das hat natürlich auch die Erwartungshaltung so ein bisschen auch in die Höhe geschnellt, auch bei ihm, bei seinem Umfeld. Dann hat er sich, glaube ich, ein Stück weit selbst unter Druck gesetzt, indem er gesagt hat, ich muss spielen, ich muss es doch jetzt allen zeigen. Ich glaube, so ein bisschen mehr Lockerheit wird der ganzen Sache gut tun. Ich habe es eben übrigens nochmal nachgeschaut, 32 Bundesligaspiele, 6 Tore und 4 Assists, 2 Assists davon jetzt in der aktuellen Saison und das Tor eben, was er jetzt gemacht hat. Also das wird ihm Auftrieb geben, das wird gut tun. Ich habe für Sport 1 kommentiert, dass ich der Meinung bin, dass das erst der Anfang ist, dass Moukoko dieses Angebot, was es beim BVG gibt, sollte es auch finanziell stimmen, wie gesagt, da kenne ich die Zahlen nicht, aber sollte das annehmen, er wird wichtig werden für den BVB und er kann auch von dieser Verpflichtung von Modest eben viel lernen. Die beiden kennen sich. Modest hat auch schon die Hand gereicht und hat gesagt, dass ich ihm viele wertvolle Tipps auch geben kann und werde, sofern er das auch möchte. Also der soll bleiben, der muss bleiben und ich glaube, dass da alle Seiten schon noch Spaß haben werden. Also das ist ganz klar mein Standpunkt, den ich da vertrete.
Ja, also spricht in der Tat auch einiges dafür. Man muss ja auch sehen, der BVB hatte sich ja massiv dafür eingesetzt, die Altersgrenze abzusenken, um ihm die Möglichkeit zu geben, also noch früher in der Bundesliga Fuß zu fassen. Man hat, auch wenn er ursprünglich natürlich aus dem Nachwuchs des FC St. Pauli gekommen ist, man hat ihn in Dortmund dann sozusagen zur Reife gebracht im Jugendbereich. Also der trägt auch ein Stück weit BVB-DNA in sich. Und das ist natürlich auch noch ein Grund, warum man sagen sollte, also wenn es irgend geht und wenn der Spieler das auch irgendwie will, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dann sollte man diesen weiteren Weg formen, zumal der nach wie vor sehr, sehr viel verspricht, dieser weitere Weg, den Youssoufa Moukoko vor sich hat. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass der zunächst mal geschluckt hat nach der Verpflichtung von Anthony Modest, weil das natürlich hieß, okay, wir trauen dir nicht so unmittelbar jetzt zu, diese Lücke, die durch die Erkrankung von Sebastian Haller entstanden ist, zu füllen. Aber ich glaube, dass auch was dran ist, was Edin Terzic mal sehr bildhaft umschrieben hat, so nach dem Motto, ja, wenn du natürlich die Nummer 9 bist bei einem großen Verein, dann spielst du automatisch mit der Stoppe um den Hals, weil natürlich auch in jedem Spiel, in dem du nicht triffst, dann gezählt wird, wie lange du schon nicht getroffen hast. Und diesem Druck sollte man ihm vielleicht dann immer noch nicht aussetzen. Er wirkte, als er in Freiburg reinkam, tatsächlich wie befreit. Also insofern, das kann möglicherweise auch, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber damit zusammenhängen, dass er weiß, ich habe jetzt nicht besonders viel zu verlieren. Aber wie gesagt, damit sind wir immer noch nicht durch mit den Game Changern. Bino Gittens haben wir jetzt schon behandelt, wir haben Moukoko behandelt. Wir müssen auch noch über einen sprechen, der auch häufig zu kurz kommt in der medialen Aufmerksamkeit, in der Besprechung. Nämlich, Patrick, Marius Wolf. Ne? Das war nicht schlecht, was er gemacht hat, nachdem er kam.
Nein, ganz und gar nicht. Hat so ein bisschen Kevin Großkreuz-Vibes, muss ich sagen. Also er ist, glaube ich, jetzt nicht der. Ja, also ich meine jetzt rein spielerisch, ne? Einer, der wirklich, wenn er rein, also der überhaupt nicht murrt, auch wenn er mal auf der Bank sitzt, einer, der in der Mannschaft gut ankommt und einer, der einfach Vollgas gibt. Und das ist einfach ein belebendes Element. Einer, der auch ein bisschen unterschätzt ist, wo vielleicht viele sagen, oh, Marius Wolf, ja. Aber nee, der hat's schon richtig drauf und der lässt sein Herz wirklich immer auf dem Platz. Hat für mich eigentlich jetzt klar die Nase vorn vor Thomas Meunier. Der hat jetzt zweimal die Chance bekommen, hat's zweimal nicht gezeigt, hat ein ganz, ganz schwaches Spiel gemacht gegen den SC Freiburg. Und man muss sagen, sobald dann Marius Wolf eben auf dem Parkett war, lief das Ganze schon besser. Es wurde gefährlicher auch im Spiel nach vorne. Er hat defensiv dagegen gehalten, hat nach vorne aber auch für Momente und Akzente gesorgt und hat das 3-1 erzielt und eben nicht einfach so, sondern wirklich den Ball sich mit der rechten Hacke nach vorne gelegt und dann wirklich auch sehr, sehr geil, kann ich an der Stelle sagen, vollendet. Also es hat schon Spaß gemacht, da eben zuzusehen und für mich ein Kandidat, den du immer bringen kannst und der dir gut tut. Ja, das ist jetzt kein Sancho, das ist jetzt kein Beino Gittens, das ist jetzt kein, ne, das ist ein anderer Spielertyp, aber das ist auch jemand, der bei seinen Leihstationen, ob das in Berlin war, ob das in Köln war, ob das damals, wo er dann den großen Durchbruch hatte bei der Eintracht in Frankfurt, wirklich auch für gute Momente gesorgt hat. Also jemand, den du immer bringen kannst, auf den du dich immer verlassen kannst als Trainer deswegen auch ein Gamechanger, muss man ganz klar sagen.
Definitiv. Also hinzu kommt natürlich auch, was die Position angeht, seine Vielseitigkeit. Gegen Leverkusen ist er dann als linker Verteidiger eingewechselt worden, diesmal als rechter Verteidiger eingewechselt worden. Er hat eine ausgezeichnete Mentalität. Man darf nicht vergessen, wer schon zweimal verliehen worden ist und dann immer wieder auf der Matte stand und möglicherweise, wenn es entsprechende Angebote gegeben hätte, wäre er vielleicht auch verkauft worden. Und wenn er dann immer wieder zurückkommt, also dazu gehört dann schon auch eine große innere Stärke, um zu sagen, ja, okay, ihr hattet mich nicht gewollt im letzten Jahr, im Jahr davor auch nicht, aber ich greife jetzt trotzdem mal wieder an und ich versuche positiv an die Sache heranzugehen. Ich versuche mir meinen Platz zu erarbeiten und dann auch der Mannschaft zu helfen. Das kann man gerade in Bezug auf Borussia Dortmund, wo Mentalität in einem negativen Sinne ein großes Thema war in den vergangenen Jahren, eigentlich gar nicht hoch genug bewerten. Ich bin tatsächlich gespannt, ob er jetzt am kommenden Samstag, wenn es gegen Werder Bremen geht, in der Anfangsform stehen wird. Und dann haben wir einen, den sollten wir vielleicht, das ist wirklich untergegangen, den sollten wir vielleicht im Zusammenhang, wo wir jetzt über diese ganzen, in Anführungsstrichen, Game Changer geredet haben, also zumindest erwähnen. Denn auch ein weiterer Einwechselspieler hat einen Anteil daran gehabt, nämlich Patrick, wen könnte ich meinen?
Julian Brandt, der Mann mit der schönsten Frisur bei Borussia Dortmund.
Das ist eine sehr subjektive Meinung.
Ja, ich habe es ihm schon mal gesagt, er sollte sich die Haare schneiden. Er wird mir, glaube ich, besser gefallen. Aber ja, Julian Brandt, also der so ein bisschen, wir haben ja so darüber gesprochen, Edin Terzic, gibt es vielleicht auch Verlierer. Ich glaube, ist jetzt kein Profiteur des Trainerwechsels. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Hat unter Marco Rose schon mehr, ich will nicht sagen Rückhalt, den hat er unter Terzic auch, aber ich glaube, Marco Rose hat schon ein bisschen mehr unter ihm gesehen. Edin Terzic verfolgt ganz klar das Credo, wir brauchen Leute, die dagegenhalten, die robust sind. Da muss man schon sagen, das hat Julian Brandt nicht, aber er ist, was die reine fußballerische Fähigkeit angeht, absolut ein Topspieler. Zeigt das immer mal zu selten, aber jetzt muss man sagen, er ist eingewechselt worden, hat auch nicht gemurrt, kam mit dieser gewissen Wut im Bauch, hat das Tor mit viel Willen auf Moukoko vorbereitet und da eben auch entscheidenden Anteil daran, dass das Spiel gedreht wurde, war ein belebendes Element, also auch sehr, sehr positiv. Und man muss ja an der Stelle sagen, es gibt immer mal wieder Gerüchte, was einen möglichen Wechsel von Julian Brandt angeht. Er ist ein gewisser Verkaufskandidat, also bei einem möglichen Angebot wird der BVB ihn schon ziehen lassen. Da haben wir uns jetzt nochmal ein bisschen umgehört. Also da ist die Entscheidung gefallen, Julian Brandt wird bei Borussia Dortmund bleiben in dieser Saison. Er möchte das selbst so. Viele Anfragen von Clubs, von Vermittlern auch an seinen Papa, der ihn ja berät, die hat er einfach abgelehnt und hat gesagt, er möchte auf jeden Fall sich konzentrieren und beim BVB bleiben. Er fühlt sich da wohl, was natürlich nächstes Jahr ist. Der Vertrag läuft 2024 aus. Gibt immer mal Interesse auch aus Italien, AC Mailand, die immer mal lose angefragt haben. Das kann vielleicht im nächsten Sommer oder im Winter, man weiß nie, was passiert, natürlich im Fußball dann auch passieren. Aber er sieht sich gerade beim BVB gut aufgehoben, auch trotz des Trainerwechsels, also alles in Ordnung und er möchte sich da durchbeißen. Natürlich kann immer irgendetwas passieren, wenn jetzt ein Top-Club um die Ecke kommt, aber für den jetzigen Stand ist es so, dass er da weiterhin bleiben wird. Und ich glaube auch, dass es dem BVB gut tut, weil er eben jemand ist, der ja, der einfach diese überraschenden Momente hat und der auch dem BVB helfen kann, auch von der Bank, ne? Das sehe ich zumindest so. Und ich glaube, du auch, Olli.
Definitiv. Also er hat ja seine Fähigkeiten, hat man ja tatsächlich auch gesehen in dieser Szene, wie er in wirklich höchster Bedrängnis es dann noch schafft, den Ball dann rüberzulegen, was dann ja auch zu dem Torerfolg geführt hatte. Klar, bei ihm ist immer so ja, das Gefühl, dass dieser Spieler aufgrund seiner Fähigkeiten eigentlich mehr aus sich machen könnte. Dieses Gefühl haben auch sehr, sehr viele bei Borussia Dortmund im Verein. Das gibt es auch in der Führungsetage beim BVB. Also man hat nicht das Gefühl, man hätte auch nur annähernd alles von Julian Brandt gesehen, was dieser Spieler vielleicht versprochen hat, als man ihn aus Leverkusen geholt hat. Ich glaube, sein Problem ist so ein bisschen, dass es jetzt, wo es fußballerisch wieder eher in eine etwas robuste Richtung geht, mit mehr Tempogegenstößen, mit mehr Pressing-Elementen, dass ihm das nicht unbedingt zugutekommen wird. Einfach nur als Spielertyp. Aber warten wir es ab. Wie gesagt, wir sind erst am zweiten Spieltag und das muss man auch berücksichtigen, wenn wir über jemanden sprechen, über den wir in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel geredet haben, naturgemäß, weil für den ist es sogar erst der erste Spieltag gewesen, nämlich gemeint ist Anthony Modest, ganz klar. Die Kameraobjektive waren auf ihn gerichtet bei seinem Debüt in Schwarz und Gelb in Freiburg und dieses Debüt ist unterm Strich, muss man eindeutig sagen, ja, nicht besonders erfolgreich gewesen. Aber möglicherweise liegt es auch daran, dass erst wenige Trainingseinheiten zuvor erfolgt sind. Und möglicherweise liegt es einfach auch daran, dass das Spiel von Borussia Dortmund, wir hatten es eingangs ja schon thematisiert, über weite Strecken in Freiburg sehr, sehr statisch war. Patrick, was willst du als Stürmer machen, wenn du keine Bälle kriegst, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, es waren insgesamt 14 Ballkontakte, das ist natürlich nicht viel. Was mir aufgefallen ist, gerade so in der Anfangsphase des Spiels in Freiburg, es war schon so, dass er gesucht wurde, dass die ersten Bälle vertikal auf ihn gespielt wurden, dass er dann sofort den Ball hat abklatschen lassen mit dem Rücken zum Tor und dann ist er losgelaufen. Und dadurch hat der Marco Reus beispielsweise die Möglichkeit gegeben, vielleicht aufzudrehen, Tempo aufzunehmen, aber ja, am Ende ist dann einfach zu wenig draus gemacht worden. Er hatte, wie ich finde, zwei sehr, sehr gute Chancen. Gut, der eine Ball, der wurde ihm schlecht in den Rücken gespielt, wo er mit dem Kopf nicht mehr richtig drankommt, aber er hat zwei Bälle gehabt, Ball am Fuß, wo man sagt, boah, normalerweise macht er einen davon mindestens. Und dann, glaube ich, reden wir wahrscheinlich auch, weil Stürmertore oder Tore natürlich für einen Stürmer eben wichtig sind, reden wir wahrscheinlich auch über ein anderes Debüt von Anthony Modest. Aber was mir schon aufgefallen ist, er hat ein ganz klares Tempodefizit. Er ist natürlich nicht so der Pfeil wie beispielsweise ein Bino Gittens, wie ein Malen, wie ein Adeyemi. Also er ist schon wirklich langsamer natürlich. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den auch Edin Terzic so gesehen hat. Wir hören doch einfach mal rein. Ich habe ihn das nämlich gefragt. Tempodefizit. Wie siehst du das, Edin Terzic?
Youssoufa Moukoko musste sich heute ein bisschen gedulden, bevor er reinkam. Warum ist die Wahl heute für Anthony Modest gefallen?
Ja, wir haben natürlich auch das Spiel im Kopf gehabt aus der letzten Woche. Wussten dann, was Freiburg vorhatte, nachdem wir das Spiel in Augsburg gesehen haben. Wir wissen, dass sie sehr gut und sehr häufig über Standards kommen. Dementsprechend war es nicht verkehrt, noch einen etwas größeren Spieler auf dem Platz zu haben, der uns da vorne am ersten Pfosten helfen kann. Toni hat uns heute mit seinen Qualitäten viel gebracht. Er war ein bisschen unglücklich in den Abschlüssen. Dann haben wir Mucki noch dazugestellt. Ab der 60. und 65. Minute müsste es gewesen sein. Ja, und sogar 70. glaube ich. Und das hat dann gut funktioniert. Und beide waren dann gemeinsam auf dem Platz und beide konnten am Ende den Sieg feiern.
Er hatte sich Torchancen erarbeitet, das war so ein bisschen, glaube ich, auch das Spielsystem, dass man ihn vorne sucht, dass er den Ball dann abklatschen lässt. Trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass dann auch ein bisschen Tempodefizite bei ihm da sind. Ist das nicht zu verkennen oder wie sehen Sie das?
Ja, also dass wir jetzt die Illusion haben, dass wir aus Toni noch einen 35 km/h Spieler machen, ist ja auch klar, sondern wir wissen um seine Qualität und die hat heute eingebracht und wir haben genug Jungs um ihn herum, die dieses Tempodefizit dann auffangen könnten.
Ja, das ist eine relativ gute Beschreibung des Spielertyps Anthony Modest. Und ich meine, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Patrick. Es ist richtig, wenn Borussia Dortmund sagt, nach dem wahrscheinlich sehr langen, hoffentlich nicht allzu langen Ausfall von Sebastian Haller, BVB im Verein mit den Zielen, mit den Ansprüchen, fehlt dann eine bestimmte Farbe, so wie es Terzic ja auch mal genannt hat, im Angriffsspiel. Das ist nämlich der Spieler, dieser Spieler, der die Strafraumbeherrschung sozusagen auch physisch verkörpern kann, der den Ball auch annehmen, klatschen lassen kann. Jemand, der dadurch die anderen Offensivspieler vielleicht auch ins Spiel bringen kann bei Kontersituationen. Aber Anthony Modest ist natürlich kein Sebastian Haller. Und Anthony Modest ist auch, das sind ja die Vergleichsgrößen für einen Strafraumstürmer bei Borussia Dortmund, und ist erst recht kein Erling Haaland. Das heißt, ihm fehlt so ein bisschen, gerade bei diesem Spiel, wenn es mehr Richtung Tempofußball kommen soll, ihm fehlt da sicherlich auch diese Antrittsschnelligkeit, die ein Erling Haaland beispielsweise hatte, den du dann auch mal steil schicken konntest, den du mit Pässen in die Tiefe bedienen konntest. In Freiburg ist man in die Verlegenheit gar nicht gekommen, weil das Spiel, wie gesagt, nicht danach war und weil der SC Freiburg das auch sehr geschickt verteidigt hatte. Aber ich glaube, dass gerade dann, wenn man in diese Situationen kommt, es einem bewusst werden wird, man hat einen zwar sehr erfahrenen Stürmer, man hat auch einen Stürmer, der die Bundesliga kennt, man hat einen sehr kopfballstarken Stürmer, wobei ich mich frage, wie willst du diese Kopfballstärke, so wie Borussia Dortmund spielt, überhaupt richtig zur Anwendung bringen? Also der BVB hat ja nicht besonders viele Flankenmeister in seinen Reihen. Großer Unterschied übrigens zu der vergangenen Saison beim 1. FC Köln. Der 1. FC Köln, die Mannschaft mit den meisten Flanken in den Strafraum, mit den meisten hohen Flanken. Davon profitiert natürlich ein Anthony Modest. Also ich bleibe dabei, die These habe ich ja auch schon in der vergangenen Woche ja zumindest mal angedeutet. Ich glaube nicht, dass er eine Lösung für jedes Spiel sein wird. Ich glaube nicht, dass er unumstrittener Stammspieler sein wird, weil das hängt natürlich immer davon ab, wie sich die Alternativen, wie sich so ein Moukoko beispielsweise entwickelt oder wie es beispielsweise mit Donny Malen, der jetzt nun in Freiburg auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen hat, weitergehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Modest die Lösung für bestimmte Situationen sein wird. Ich glaube, dass er entweder beginnen wird, dann aber auch eine Auswechseloption sein wird, wenn das Spiel halt nicht so läuft, dass man seine Stärken in Szene setzen kann, oder dass er dann vielleicht gegen Ende einer Partie eine Einwechseloption sein wird. Ich bin mal gespannt, wie viel Spielminuten tatsächlich am Ende der Saison, das Engagement ist ja auf ein Jahr begrenzt, unterm Strich für Anthony Modest zu Buche stehen werden.
Ja, ich auch, Olli, aber ich glaube am Ende trotzdem, dass er seine Tore machen wird, und wir können ja mal hier einen kleinen, wollen wir mal eine Wette machen, was glaubst du, wie viele Tore der macht? Also ich glaube, ich sag, der macht mindestens in der Bundesliga 12, sage ich, macht er. Mhm. Gehst du da mit oder bist du da doch deutlich drunter?
Ja, ja.
Wobei 12 ist ja wahrscheinlich auch nicht gemessen an Borussia Dortmund das, wo man sagt, boah, wow, jawohl, der hat 12 Tore gemacht. Aber
ja, aber ich hätte gedacht, weil wir haben uns natürlich auch mal off the record über Anthony Modest unterhalten, und da hätte ich gedacht, dass du jetzt vielleicht noch eine höhere Zahl da einbringen wirst. Die Überlegung, die ich habe, war so ein bisschen, wird er zweistellig? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher.
Ja gut, also, zweistellig wird er, sage ich. Zweistellig wird er.
Ja, dann gut, okay.
Ich sag zweistellig, du sagst einstellig, am Ende gibt's am Ende der Saison gibt's ein Essen.
Sag ich neun.
Okay. Ja, okay.
Mein Gott, klar. Wir sind schon vorsichtig beide so ein bisschen, ne?
Ja, das stimmt. Ja,
du bist also knapp im zweistelligen Bereich und ich bin knapp im einstelligen Bereich.
Ja, das stimmt. Ja, es ist nicht der Transfer, der zu 100% überzeugend ist, aber es ergibt schon vieles Sinn, gerade auch das, was die BVB-Bosse so erklärt haben, aber am Ende bin ich sehr gespannt, wie das Ganze wird. Aber ich glaube trotzdem, was du eben auch völlig richtig gesagt hast, am Ende wird auch Youssoufa Moukoko davon profitieren und wichtig sein. Einer, der vielleicht nicht so richtig von diesem Wechsel profitiert, ist Bradley Fink. Auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und wir können doch gleich mal abschließen. Wir gehen aufs Ende des Podcasts zu, nochmal zu einer Rubrik kommen, und zwar zu unserer
Frage der Woche.
Ja, die Frage der Woche, die kommt nicht von einem einzigen, sodass ich sie gerade vorlesen könnte, sondern es haben sie wirklich einige gestellt, und zwar die Frage, was passiert mit Bradley Fink, und stimmt es, dass er unseren Verein jetzt noch in dieser Transferperiode verlassen wird. Da ist es so, Bradley Fink hat tatsächlich Anfragen vorliegen aus der Heimat, aus der Schweiz, vom FC Basel und aus Zürich. Die Kollegen der Ruhrnachrichten haben ja exklusiv auch darüber berichtet. Das ist auf jeden Fall richtig. Bradley Fink hat das selbst bestätigt. Er hat ja am Wochenende zum 1-0-Sieg der U23 im Derby gegen Rot-Weiß Essen getroffen und eben einen großen Anteil daran, dass man das Spiel gewonnen hat. Er dann selbst bestätigt, dass es richtig ist, dass er Gespräche führt und sich zeitnah dann eben entscheiden wird. Sein Vertrag läuft ja 2023 aus, das heißt, die Möglichkeit, ihn zu verleihen, hat man nicht. Dann müsste man den Vertrag verlängern und dann eben verleihen. Also wenn, dann geht das eher auf einen Kauf hin. Ah, und Olli, ich bin da mal gespannt, in welche Richtung das geht, weil Bradley Fink ist ja der gewesen, der auch nachnominiert wurde, als ja. Sebastien Haller dann eben im Trainingslager ausgefallen ist. Er ist ein Talent, absolut. Er ist aber kein Top-Talent, wenn man so mit den anderen beim BVB mal so spricht, auch hintergründig. Die halten schon große Stücke auf ihn, aber da gibt es schon auch im Verein Skepsis, dass es für ganz oben, für den ganz großen Durchbruch reicht. Wie siehst du das? Muss man ihn abgeben? Wird man ihn abgeben? Wie verfolgst du das, was Bradley Fink angeht?
Also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube auch persönlich, dass Talent in Bezug auf Angreifer manchmal etwas schwerer tatsächlich zu bemessen ist, wie jetzt in Bezug auf, also ich meine jetzt Talent in Bezug auf klassische Mittelstürmer. Und es ist ja tatsächlich auch jemand, der, sagen wir mal, in der U23 diese Rolle, die wir eben auch diskutiert haben, diese klassische Strafraumbesetzung, die kann er halt abbilden. Das ist gut. Dann glaube ich allerdings, dass sich manche Stürmer erst im Laufe ihrer Karriere entwickeln. Das hängt was mit Erfahrungswerten zusammen. Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Das ist auch ein bisschen Learning by Doing. Also wenn wir mal ein paar Etagen tiefer gehen, dann stellen wir fest, dass auch Leute, die ihre Tore gemacht haben, vielleicht jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau, wie beispielsweise ein Simon Terodde jemand gewesen ist, der lange gebraucht hat, um sich diesen Stürmerinstinkt anzueignen. Deshalb ist es schwierig, jetzt da schon ein Urteil zu fällen. Die Vertragssituation ist allerdings jetzt ein bisschen unglücklich, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, man hat jetzt die Lösung modest gefunden. Also man muss davon ausgehen, in der laufenden Saison wird er in der Bundesliga-Mannschaft dann wahrscheinlich, wir haben ja auch über die Alternativen gesprochen, eher weniger gebraucht werden. Ja, und dann hofft man natürlich darauf, dass Sebastien Haller dann möglichst schnell natürlich wieder zur Verfügung steht. Also die Perspektiven für ihn sind wahrscheinlich nicht die besten in Dortmund. Wenn man es dann aus Sicht des Spielers sieht, dann müsste man sagen, würde einiges für einen Vereinswechsel sprechen. Denn diese Instinkte, von denen ich gerade geredet habe, die man vielleicht auch erst mit der Zeit entwickelt, mit mehreren Spielen entwickelt, die entwickelst du natürlich sehr, sehr schlecht, wenn du nur auf der Bank sitzt oder aber wenn du dann tatsächlich irgendwie nichts gegen die dritte Liga unterklassig spielst. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Zeichen da eher Richtung Wechsel hindeuten.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also das ist, glaube ich, eher ja, die Richtung, die für ihn wahrscheinlich am meisten Sinn macht. Ja, Olli, wir sind schon wieder am Ende angekommen unseres Podcasts. War sehr kurzweilig. Ich habe schon direkt nach dem Spiel in Freiburg gesagt, Mensch, da haben wir einige Geschichten, über die wir sprechen können. Es gibt ja mal Spiele, da passiert nicht so viel. Ja. Und dann gibt es Spiele, da hast du dann so viele Themen, über die du sprechen kannst. Das war schon unsere 35. Podcast-Folge. Also verrückt, macht großen Spaß mit dir.
Kann ich zurückgeben, das Kompliment.
Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Aber diesmal, Olli, waren wir ja oft einer Meinung. Von daher,
ja, wie gesagt,
weiß auch immer mal gut ist, ne, wenn wir auch mal andere
Meinungen sind. Also wir liegen ja leicht auseinander mit unseren Einschätzungen bei Anthony Modest beispielsweise. Bin ich mal gespannt darauf, wie das ausgeht.
Da liegen wir so weit auseinander wie unser Alter, Olli. Ne?
Ja, jetzt fängst du mit diesem Thema an. Ne?
Ja.
Wenn, dann darf ich dieses Thema ansprechen.
Ja, das ist richtig. Das ist der Mensch, die Jugend hat keinen Respekt mehr vom Alter, Olli, ne?
Ja, so ist es. Ja. Schlimm.
Ja, also, dann wünsche ich allen eine gute Woche. Sendet uns wie immer Fragen zu, wenn ihr Fragen habt. Wir versuchen sie dann, so gut es geht, hier im Podcast auch unterzubringen. Olli, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder.
Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.